Danke, Mö. Immer Nanny, bevor ich das vergesse, sag noch mal Bescheid kurz, bevor du nach Frankfurt gehst, dass wir dich noch mal segnen dafür und dann du nicht ungesegnet aus dieser Gemeinde hier rausgehst. Ja. Das macht nichts. Gut. Immer wenn, Dankeschön. Immer wenn irgendjemand eine wichtige Prophetie für mich hat, dann schreibe ich mir die auf einen Zettel und tue den Zettel in die Bibel. Da lese ich ihn dann immer wieder mal. Und das ist total gut. So, man wird dauernd an das erinnert, was Gott gesagt hat. Und vergisst das nicht und verliert es nicht aus den Augen. Ich finde das mal total schade, wenn Gott irgendwas zu einem sagt und man vergisst das dann nachher wieder und bleibt nicht irgendwie auf dieser Spur, auf die Gott eingesetzt hat. Das ist echt doof. Ich muss noch einen Satz sagen, den muss ich irgendwie aus dem Kopf kriegen, bevor ich hier anfange zu predigen, weil sonst komme ich in die Predigt nicht rein. Und zwar war ich gerade in der Seelsorge und das ist voll super, tut mir total gut. Also das so von hin und wieder braucht man das als Christ wirklich mal, dass man jemanden hat, der mit einem redet, mit einem betet, Vergangenheit aufarbeitet und so. Weil man doch irgendwie viele Sachen mit sich rumschleppt, die man einfach nur anhäuft und wo man gar nicht mehr irgendwie drüber nachdenkt, aber man ist vielleicht irgendwo verletzt worden oder enttäuscht oder sonst was. Und das häuft sich mit der Zeit an, das wird irgendwie immer mehr und immer mehr und irgendwann merkt man, dass es einen doch einholt. Und das ist super, wenn man dann sich das auch mal gönnt, einfach so mit jemandem zu reden und Sachen aufzuarbeiten, kann ich nur empfehlen. Und jedenfalls sagte mein sehr kluger Seelsorger heute irgendwie so ein Zitat von Henry Nouwen, das ist so ein christlicher Schriftsteller, und er hat gesagt, was verdrängt wird, kann nicht geheilt werden. Und ich denke da die ganze Zeit irgendwie drüber nach und habe keine Predigt jetzt dazu, werde gleich über was ganz anderes reden, aber dachte mir, dass das vielleicht auch so für den einen oder anderen von euch irgendwie ein interessanter Satz sein kann, dass das, was du verdrängst, wo du dich weigerst, drüber nachzudenken, so diese Sachen, wo du selber nicht wissen willst, dass dir das passiert ist oder dass du das gemacht hast und wo du mit niemandem drüber reden willst, das kann nicht geheilt werden. Also nicht so lange, bis da irgendwann mal Luft dran kommt und du bereit bist, wieder darüber zu reden, dir das anzugucken und dich damit auseinanderzusetzen. Und ich glaube, dass das ja eigentlich jeder von uns will, irgendwie gesund zu sein und so, ja, dass es dir einfach gut geht und dass du voll im Saft stehst und gesegnet bist. Und dafür ist es ganz oft notwendig, irgendwie, dass du Jesus an dein Herz lässt irgendwie, und dass er dich heilen kann irgendwie an Sachen, die dir wehtun und die unangenehm sind. Und es ist nicht immer leicht, durch solche Prozesse durchzugehen, aber es ist viel, viel besser, irgendwie als Sachen zu verdrängen und dann irgendwann die Quittung dafür zu kriegen, wie Jahre oder Jahrzehnte später. Und ich weiß, ich glaube, dass das gerade zu irgendwelchen Leuten spricht. Also es macht bei mir irgendwie so dieses typische Klick, irgendwie, wo ich merke, dass ich irgendwen erreicht habe damit. Und wenn du das bist, irgendwie, dann fangen wir einfach mal an, darüber zu reden, irgendwie, wenn du irgendwas verdrängst und da kommt wieder was hoch. Dann such dir mal wie Seelsorge, Therapie oder sonst etwas oder rede irgendwie mit deinem Pastor oder Hauskreisleiter oder sonst was darüber und lass da auf jeden Fall Luft dran und lass irgendwie Jesus die Möglichkeit, dass du dein Herz an dieser Stelle heilt und dass du weitergehen kannst in dem Bereich. Amen. Das ist offen. Ich weiß, man merkt nicht, dass das Fenster offen ist und es ist deprimierend. Vielleicht hätte ich jetzt einfach ein bisschen an der Kurbel drehen sollen und so tun, dann wäre es euch vielleicht irgendwie kälter geworden, so ein vom Placebo-Effekt. Ja. Aber da habe ich nicht schnell genug geschaltet. Ja gut, ich hoffe, ihr habt genug gelacht, weil jetzt gibt's nichts mehr zu lachen. Und das ist wahrscheinlich keine besonders unterhaltende Predigt, ist eigentlich mehr eine Einleitung zur nächsten Predigt. Also eigentlich wollte ich über was anderes predigen und dann war ich irgendwie so lange in der Einleitung drin, dass ich dachte, meine Güte, da muss ich zwei Predigten rausmachen. Und zwar habe ich ja vor einer Weile angefangen, vor 3 Wochen, um genau zu sein, über Werte zu predigen und Tugenden und solche Sachen. Und eigentlich war das nicht geplant, da eine Predigtreihe rauszumachen, aber es wird irgendwie immer mehr. Und irgendwie jedes Mal, wenn ich eine Predigt gehalten habe, dann gehe ich von der Bühne runter und mir fällt mir das nächste ein, worüber ich reden kann in dem Bereich. Und egal, wo ich in der Bibel lese, irgendwie es kommen immer wieder irgendwie solche Stellen, irgendwie wo es um Sünden geht und wo es um Sachen geht, die wir als Christen nicht machen sollen oder um Sachen geht, die wir als Christen doch machen sollen. Und ich merke einfach, dass das so ein Thema ist, mir das Jesus mir total aufs Herz schreibt und was, glaube ich, für uns als Gemeinde echt wichtig ist. Ich habe da nie besonders viel drüber gepredigt. Also ist ja auch klar, man predigt viel lieber über Liebe Gottes als über diese etwas härteren Themen in der Bibel. Aber ich glaube, dass es auch immer wieder mal dran ist und wie das Gott uns herausfordert und dass wir uns mit den Sachen auseinandersetzen, die vielleicht nicht so angenehm sind, die uns dafür aber im Glauben weiterbringen. Und ja, nächstes Mal geht es dann um so ein paar Sachen in dem Bereich und heute so eine Einleitung dazu, um einfach mal was zu erklären, was, glaube ich, wichtig ist und was wir vielleicht speziell bei Jesus-Freaks nicht so hundertprozentig verstanden haben, was man in anderen Gemeinden mehr trifft und bei uns noch etwas unterbelichtet ist. Römer 6, Abvers 14. Die Sünde soll nicht über euch herrschen, denn ihr steht nicht unter dem Gesetz, sondern unter der Gnade. Heißt das nun, dass wir sündigen dürfen, weil wir nicht unter dem Gesetz stehen, sondern unter der Gnade? Nö, keineswegs. Ihr wisst doch, wenn ihr euch als Sklave zum Gehorsam verpflichtet, dann seid ihr Sklaven von dem, Moment, dann seid ihr Sklaven dessen, dem ihr gehorchen müsst. Ihr seid entweder Sklaven der Sünde, die zum Tod führt, oder des Gehorsams, der zur Gerechtigkeit führt. Gott aber sei Dank, denn ihr wart Sklaven der Sünde, seid jedoch von Herzen der Lehre gehorsam geworden, an die ihr übergeben wurdet. Ihr wurdet aus der Macht der Sünde befreit und seid Sklaven der Gerechtigkeit geworden. Ha, Halleluja. Es geht um Sünde und solche Sachen. Und Paulus benutzt krasses Vokabular, das macht er immer. Also er redet total oft über Sklaven und das ist ja, heute kann man sich das nicht mehr richtig vorstellen, was ein Sklave ist, aber damals war das total üblich. Damals, wie als Paulus gelebt hat, da bist du entweder Sklave gewesen oder du hast Sklaven gehabt. Vielleicht gab es auch ein paar Leute, die keine Sklaven waren und auch keine Sklaven hatten, aber das war wahrscheinlich eher die Ausnahme. Also es war total normal. Jeder hatte mindestens einen Sklaven oder kannte jemanden, der einen Sklaven hat oder war selber Sklave oder kannte jemanden, der Sklave ist. Also es war einfach irgendwie nur eine. Genau, oder hat Sklaven in Umlauf gebracht, Sklaven vermittelt oder eine Zeitarbeitsfirma gehabt. Okay. Okay, das war jetzt auch das einzig Lustige in dieser Predigt, okay? Also, falls ich nochmal irgendwas Lustiges sage, bewerft mich mit irgendwas, dann höre ich sofort auf. Nein, außer Tillmann. Tillmann ist der Einzige, der das machen würde, also bitte du nicht. Also, es war total normal, Sklaven zu haben. Und Paulus sagt, hey, wenn du Sklave bist, dann bist du zu Gehorsam verpflichtet. Entweder du bist ohne Jesus, dann bist du ein Sklave der Sünde und du machst alles, was die Sünde dir sagt und alles, was dich von Gott trennt und alles, wie was Gott nicht gut findet. Oder aber du bist ein Sklave Christi und du tust alles, was Jesus dir sagt, weil du nicht mehr einen eigenen Willen hast, sondern weil du eigentlich irgendwie Jesus dein ganzes Leben gegeben hast und gesagt hast, dass er dein König ist. Und jetzt machst du das, was Jesus dir sagt. Und das ist so eine Schwierigkeit, wie die Paulus hier anspricht, dass man auf der einen Seite frei sein kann vom Gesetz und auf der anderen Seite trotzdem nicht ohne Gesetz lebt, sondern jetzt seinen ganzen Herrschaftsanspruch an das eigene Leben Jesus abgegeben hat. Und es ist ja so, dass Paulus sowieso jemand war, den konnte man nicht so richtig gut verstehen. Also der hat immer mit Missverständnissen gerungen und ich glaube, zum Teil liegt das daran, dass er auch echt einen schwierigen Schreibstil hatte. Also gerade so den Römerbrief, den habe ich super oft gelesen und muss sagen, wie so ein paar Mal, so die ersten paar Mal habe ich nur Bahnhof verstanden und hin und wieder kam dann mal so ein Wort, wie das ich kapiert habe und dann auch mein ganzes Kapitel, wo ich sagen konnte, jawohl, das spricht mich auch an, aber so das meiste, was ich da gelesen habe, fand ich irgendwie unheimlich kompliziert. Und das geht nicht nur mir so, sondern Petrus, anderer Apostel, hat dann in seinem zweiten Brief, 2. Petrus 3, Vers irgendwo, auch geschrieben, so, ja, Leute, ihr wisst ja, der Paulus ist ein guter Mann und gottesfürchtig und heilig und alles und nichts Schlechtes gegen ihn. Aber so in den Briefen, die er schreibt, da kann man ja manches echt nicht so richtig verstehen. Das ist ja ultra kompliziert. Also er hat das ein bisschen anders gesagt, aber irgendwie genauso sinngemäß. Und ich glaube, dass es teilweise diese Verständnisschwierigkeiten halt teilweise in seinem Stil gelegen haben, aber teilweise auch daran gelegen haben, dass er total komplizierte Themen angesprochen hat, die man oft so mit der menschlichen Vernunft gar nicht so richtig verstehen kann. Und eines dieser Themen ist das, worüber ich heute reden möchte, dass man frei sein kann von Gesetz und trotzdem nicht das macht, was man eigentlich möchte. Und dass man gerecht sein kann vor Gott und dass es überhaupt nicht darauf ankommt, was man macht. Und dass es aber dann doch wieder darauf ankommt, was man macht. Und so ein Bereich wie von Sachen, der ganz schön kompliziert sein kann, bis man da mal ein bisschen drüber nachdenkt und sich das von Gott richtig aufschließen lässt. Und ich glaube, dass Paulus etwas gepredigt hat, was so der normalen menschlichen Logik total widerspricht. So von der normalen menschlichen Logik her würde man sagen, wenn man vor Gott gerecht sein will oder anderes Wort, wenn man heilig sein möchte, dann muss man etwas tun. Und wenn man sich heilig und gerecht verhält, dann wird Gott irgendwann sagen, wow, das hast du gut gemacht. Und das ist auch, wenn du mit irgendjemandem redest, der nicht an Gott glaubt, dann ist das eigentlich immer das, was kommt. Eine Weile habe ich sehr viel mit Ungläubigen geredet, mittlerweile irgendwie, merke ich gerade, irgendwie ziemlich selten eigentlich. Aber so eine Weile war es eigentlich in jedem evangelistischen Gespräch, das ich geführt habe, kam dann irgendwann der Punkt, dass der Mensch gesagt hat, ja, ich glaube, wenn ich sterbe, komme ich in den Himmel. Und dann sage ich, warum das denn? Ja, ich habe mein ganzes Leben lang nichts Böses gemacht. Ich habe keinen umgebracht, das war dann so meistens wie so die eine Sünde, die dann gekommen ist und wie die jeder nicht begangen hatte. Bei den anderen konnte es dann irgendwie auch so ein bisschen nachprockeln, die dann gesagt haben, so ja, ich habe noch nie gestohlen, dann, ja, und wie sieht es aus mit dem Finanzamt, da schon mal irgendwie so ein bisschen was gemauschelt, so ja klar, macht ja jeder. Okay, dann Strichliste, Haken dahinter, so in Ordnung, also gestohlen hast du doch. Ja, aber ich habe ja keinen umgebracht. Und wenn einer irgendwie in die Hölle kommt, irgendwie das muss dann so der Hitler sein oder so diese Leute, diese Kategorie von Menschen. Aber ich glaube, ich habe doch echt gut gelebt und Gott wird garantiert nichts gegen mich haben. Und wenn ich dann sterbe, dann komme ich in den Himmel. Und ich habe das auch früher irgendwie, als ich noch kein Christ war, habe ich das überhaupt nicht verstanden. Immer wenn ich mit Christen darüber geredet habe, dann haben die mir so Sachen gesagt wie, ja Storch, wenn du mit Gott ins Reine kommen willst, dann musst du Jesus vertrauen. Und das ist der einzige Weg, überhaupt in den Himmel zu kommen. Und dann kamen dann immer so diese Bibelstellen, Johannes 14, Vers 6, wo Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und ich habe dann immer nachgefragt und gesagt, so ja, aber was ist denn mit Leuten wie Gandhi? Der war damals irgendwie immer total wichtig, irgendwie für mich immer gefragt, so was ist denn mit Gandhi? Irgendwie der hat doch nie gestohlen und der war doch irgendwie super heilig und der hat immer komische, billige Klamotten getragen und der war viel am Fasten und der war Inder, der hat doch bestimmt sowieso einen Bonus irgendwie da bei Gott. Und dann kam aber immer das Gleiche, so ja, die Sache macht sich irgendwie fest, daran, wie er zu Jesus steht und nicht daran, wie er gelebt hat. Und das ist genau wie das, was Paulus sagt und was total wichtig ist zu verstehen. So ein Vers, den eigentlich jeder Christ manch im Kopf haben sollte, 2. Korinther 5, Vers 21, wo es heißt, dass Gott den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht hat, auf dass wir in ihm die Gerechtigkeit sind, die vor Gott gilt. Und das ist der einzige Weg zu Gott. Und das ist das, was Paulus konsequent gepredigt hat. Überall, wo er hingekommen ist, immer das Gleiche. Du wirst niemals gerecht vor Gott, weil du ein Gesetz einhältst. Du wirst niemals gerecht von Gott, indem du besser bist als der Typ, der nebenan wohnt. Du wirst niemals irgendwie gerecht vor Gott, bloß weil du nicht irgendwie so ein fieser Typ bist wie der römische Kaiser. Die einzige Möglichkeit, wie du gerecht vor Gott wirst, ist durch Jesus Christus. Und es scheint immer Leute gegeben zu haben, die Paulus falsch verstanden haben. Und ich kann mir das gut vorstellen, weil die Leute, zu denen Paulus geredet hat, die haben ja die gleiche Logik gehabt wie die Leute heute auch. Und die hatten ihr Gesetz. Und das Gesetz war noch nicht mal irgendwie ein rein menschliches Gesetz, sondern es war etwas, was direkt von Gott gekommen ist. Und sie hatten einfach so diese Denke, ich muss das Gesetz halten. Und da, wo ich es mal nicht schaffe, da gibt es Gott sei Dank Opfer, dass ich trotzdem irgendwie noch vor Gott gerecht sein kann. Aber es war eigentlich immer irgendwie diese Denke, wenn ich vor Gott angenommen sein möchte, dann muss ich das Gesetz halten. Und jetzt kommt Paulus und sagt, nee Leute, vergesst es. Das wird euch nicht gerecht machen. Das wird nicht ausreichen, sondern das, was ihr braucht, ist Jesus. Und wenn du dir das mal so vorstellst und wir dich einfach mal so in die Situation hineinversetzt, irgendwie, dass du aus so einer Religion rauskommst und dass jetzt Paulus irgendwie sowas predigt, dann ist es, glaube ich, irgendwie ganz klar, dass du den Schluss ziehst, dass Paulus sagt, eigentlich ist es doch egal, wie wir leben. Es ist doch vollkommen egal, ob wir sündigen. Es ist doch total egal, ob wir unseren Nächsten übers Ohr hauen und die Ehe brechen und lügen, dass sich die Balken biegen und alles machen, wie was dem Herrgott nicht gefällt. Hauptsache ist, du hast Jesus. Und es ist noch nicht mal hundertprozentig falsch. Und das ist ja auch etwas, was wir als Jesus-Freaks auch immer wieder irgendwie gepredigt haben. Das, was wirklich wichtig ist, ist, dass du Jesus hast. Und ich glaube auch, dass das richtig ist, aber es ist nicht die ganze Wahrheit. Ich glaube aber auch, dass wir Gnade nicht verstanden haben, wenn wir nicht das Evangelium so predigen, dass wir manchmal in so eine Situation kommen wie Paulus, dass wir sagen müssen, nee, Moment, das habe ich nicht gesagt, dass man weiter sündigen darf. Ich habe nur gesagt, dass es wichtig ist, dass man Jesus hat. Und ich glaube, solange wir Gottes Gnade anders predigen, dass nicht hin und wieder mal irgendwie jemand uns so missversteht, haben wir Gnade nicht so gepredigt, wie Paulus sie gepredigt hat. Und ich glaube, dass unser Evangelium eigentlich echt so aussehen sollte, wie dass wir das zur Hauptsache machen, was die Hauptsache ist, nämlich dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist und dass wir gerecht werden vor Gott, indem wir Jesus annehmen. Aber dann geht Paulus und wir noch einiges weiter und er hört ja nicht damit auf. Er sagt ja da nicht, okay Leute, stimmt und ihr könnt jetzt machen, was ihr wollt und wir Hauptsache ihr habt Jesus, sondern er sagt so, nein, keineswegs. Sondern ihr wart Sklaven der Sünde und jetzt, wenn ihr Jesus angenommen habt, dann seid ihr nicht mehr Sklaven der Sünde. Das heißt, wenn ihr Jesus angenommen habt, dann wird das nicht irgendwie dazu führen, dass ihr jetzt lebt wie die Heiden, sondern das wird dazu führen, dass ihr Sklaven Jesu seid und dass ihr ab dann macht, was Jesus euch sagt. Mit anderen Worten, um das mal jetzt vielleicht ein bisschen böser auszudrücken, wenn Jesus dir sagt, geh heute Abend in die Kneipe und besauf dich, bis du unterm Tisch liegst, dann sollst du das machen. Wenn er es nicht sagt, sollst du es nicht machen. Wenn Jesus dir sagt, fang an zu rauchen, dann solltest du es machen. Wenn er es nicht macht, sollst du es nicht machen. Wenn Jesus sagt, wie klau deinem Vater das Auto, dann sollst du das tun. Du bist ja Sklave Jesu. Aber wenn Jesus sagt, mach das nicht, dann solltest du das nicht machen. Und das stellt auf einmal so ein paar Sachen echt klar oder rückt das gerade. Und ich glaube, dass so mancher, der Christ geworden ist, so eine Predigt hört oder solche Bibelstellen liest und sich denkt, meine Güte, das steht in der Bibel, das muss ich ja mal ganz schnell rausreißen. Und so das Gefühl hat, dass das vielleicht so das Kleingedruckte des Vertrages ist, den er so mit Jesus abgeschlossen hat. So, ja, wie? Ich dachte, ich komme jetzt einfach in den Himmel und kann vorher machen, was ich möchte und vorher wird Gott mich noch segnen, wie ganz egal, was ich mache. Aber dass ich tatsächlich auch wie mein Leben ändern muss und dass ich jetzt Sklave Gottes geworden bin und nur noch das machen darf, was Jesus mir sagt, das habe ich ja gar nicht gewusst, das hat mir ja gar keiner gesagt. Also wenn es dir keiner gesagt hat, dann entschuldige ich mich jetzt an dieser Stelle, aber es ist trotzdem so. Und ganz egal, ob du es vorher gewusst hast oder nicht, es ist einfach so. Wenn Jesus dein Herr ist, dann ist Jesus dein Herr. Und dann bist du sein Sklave und dann hast du das zu tun, was er dir sagt. Das heißt also, wenn du Christ geworden bist, dann heißt das überhaupt nicht, dass du jetzt so leben kannst, wie du möchtest und dass du jetzt total unmoralisch sein kannst. Das hat überhaupt nichts damit zu tun. Sondern es wird eher im Gegenteil sein. Jesus hat uns ein total heftiges Vorbild darüber gegeben, wie heilig er gelebt hat. Und wenn wir diesem Vorbild folgen, dann heißt das, dass wir auch ein heiliges Leben zu führen haben. Und wenn du es dann mal weiterliest in der Apostelgeschichte, dann ist es so, dass Paulus manchmal sogar dieses Nazirä-Gelübde abgelegt hat und da selbst nach jüdischer Vorschrift super heilig gelebt hat. Dann ist es so, wie wenn du Kirchengeschichte guckst und wie das die anderen Apostel auch einen super heiligen Lebensstil gehabt haben und nicht großartig anders gelebt haben irgendwie als die jüdischen Leute damals. Sie hatten zwar nicht mehr für die Motivation, einem Gesetz zu folgen, um gerecht zu werden, aber sie sind gerecht geworden und wollten deswegen ein heiliges Leben führen. Und ich glaube, dass so dieser Punkt vielleicht gerade bei uns als Jesus-Freak so ein bisschen unterbelichtet ist. Und dass wir oft das so verstehen, dass die Freiheit, die Jesus uns gibt, eine Freiheit ist zu sündigen, während es in Wirklichkeit so ist, dass die Freiheit, die Jesus uns gibt, eine Freiheit von der Sünde ist. Und dass, wenn wir in Jesus sind, wir die Möglichkeit haben, Bindungen hinter uns zu lassen, die wir immer gehabt haben, schlechte Angewohnheiten, die wir unser Leben lang mit uns rumgetragen haben, loszuwerden und ein neues Leben reinzukommen, von dem wir uns vorher nicht mal vorstellen konnten, wie das aussieht. Und dass wir als Christen eine Freiheit haben können von den Dingen der Welt, die sich keiner vorstellen kann, der nicht mit Jesus lebt. Aber der ganze Punkt dabei ist, dass wir es anerkennen, dass Jesus einen Herrschaftsanspruch an uns hat und dass es nicht egal ist, wie wir leben, dass es nicht irgendwie in Ordnung ist, irgendwie alles zu machen, was die Welt macht und dabei ein christliches T-Shirt zu tragen und sich darüber zu freuen, dass man in den Himmel kommt, sondern dass wir auch irgendwie verpflichtet sind, wirklich verpflichtet sind dazu, Jesusmäßig zu leben und unser Leben in Ordnung zu bringen an Punkten, wo das noch nicht der Fall ist. Paulus hat danach im Epheserbrief geschrieben, Epheser 4, wird zum Glück aufgeschrieben, ich habe die Stelle vergessen. Epheser 4, da hat er schon ein bisschen was darüber, über Sünde geschrieben und das ist total abgefahren sowieso, wenn du beim Neuen Testament guckst, an wie vielen Stellen da irgendwie sogar Sündenlisten sind und ganze Listen von Sachen, die man als Christ nicht mehr machen soll oder eben Listen von Sachen, die man als Christ doch machen soll. Und Paulus hatte sich gerade mit Sünde beschäftigt und dann heißt es ab Vers 20, das aber entspricht nicht dem, was ihr von Christus gelernt habt. Ihr habt doch von ihm gehört und seid unterrichtet worden in der Wahrheit, die Jesus ist. Legt den alten Menschen ab, der in Verblendung und Begierde zugrunde geht, ändert euer früheres Leben und erneuert euren Geist und Sinn. Zieht den neuen Menschen an, der nach dem Bild Gottes geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Und ich finde es interessant, wie das Paulus hier von Äußerlichkeiten redet. Legt das alte Leben ab und legt das neue Leben an. Also im Grunde genommen wie so ein Hemd. Knöpft euer altes Hemd auf und legt das ab und zieht das neue Hemd an und macht die Knöpfe wieder zu. Das heißt also irgendwie, dass wir total verändert sein können schon durch Jesus, dass wir schon die Gerechtigkeit sein können, die vor Gott gilt. Aber äußerlich leben wir immer noch in unserem alten Leben. Du kannst irgendwie schon Christ sein und kannst errettet sein und hast irgendwie deine Zukunft im Himmel, aber du hast immer noch irgendwie so wie Klamotten dein altes Leben an. Und du bist zwar irgendwie schon bei Jesus, aber trotzdem lebst du irgendwie noch genauso, wie du vor deiner Bekehrung gelebt hast und man könnte keinen Unterschied irgendwie an dir erkennen, außer dass du vielleicht hin und wieder in die Gemeinde gehst und jetzt ein schlechtes Gewissen hast bei den Sachen, die du früher ohne schlechtes Gewissen gemacht hast. Aber eigentlich erkennt man trotzdem keinen großen Unterschied. Und Paulus sagt, hey, wenn du doch schon innerlich verändert worden bist, dann leg doch diese Sachen auch noch ab. Dann hör doch auf wie mit den alten schlechten Angewohnheiten und zieh doch das neue Leben an und lern doch einfach neue Sachen. Und ich glaube, dass das, worüber Paulus hier redet, das ist ein Prozess, der nicht schnell abgeschlossen sein wird. Vielleicht wird das dein ganzes Leben lang dauern, dass du immer mehr Sachen wie verlernst von denen, die du früher gemacht hast und Sachen erlernst, die jetzt neu sind und die von Gott kommen. Aber was Paulus ja sagt, ist, dass es wichtig ist, diese Sachen aus dem alten Leben abzulegen. Und wenn du vielleicht jemand gewesen bist, der früher gelogen hat, dass sich die Balken biegen und keiner wollte mehr mit dir reden, weil er sich sowieso schon prinzipiell verarscht vorgekommen ist, wenn du bloß den Mund aufgemacht hast, dann ist es jetzt dran, das abzulegen und etwas Neues anzulegen. Und es reicht auch nicht bloß, um wie das Alte abzulegen und das Neue nicht anzuziehen, weil um im Bild zu bleiben, läufst du dann nackig durch die Gegend. Sondern es ist immer beides. Du gibst das eine ab und du legst das neue an. Und so wäre es mir, du hörst auf der einen Seite auf zu lügen. Und wenn das nächste Mal, wie du in eine Situation kommst, wo du irgendwie so ein bisschen die Wahrheit anpassen möchtest, weil es dir zu peinlich ist, die Wahrheit zu sagen, dann beißt du dir auf die Zunge und lügst nicht. Aber gleichzeitig ziehst du vielleicht auch Wahrheit an. Und wenn du doch irgendwo mal gelogen hast, dann gehst du nachher hin und sagst, hey, sorry, das war nicht ehrlich, was ich da gesagt habe. Und ich möchte das in Ordnung bringen. Ich möchte nicht mehr so leben, wie ich früher gelebt habe, sondern ich möchte jemand sein, auf den man sich verlassen kann und wo man weiß, wenn er etwas sagt, dann ist es garantiert nicht gelogen, sondern hundertprozentig die Wahrheit. Und deswegen lege ich diese Wahrheit an und bin jemand, der ehrlich ist. Und ich glaube, dass es, nein, ja, ich glaube, klingt immer so abschwächend. Ich weiß, dass es eigentlich nichts Besseres gibt, als wirklich Jesusmäßig zu leben. Dass es nichts Besseres gibt, als diese ganzen alten Sachen abzulegen, die man vorher hatte. Und oft kommt uns das so vor, als ob das das totale, riesengroße Opfer wäre, die Verhaltensmuster, die wir schon immer gehabt haben, jetzt Gott zu geben oder irgendwelche Stolzsachen Gott zu geben. Und das kriegen wir fast überhaupt nicht hin, aber Gott sei Dank kriegen wir doch irgendwas von Gott wieder. Aber ich glaube, ganz ehrlich so, in der Rückschau wirst du feststellen, dass das, was du Gott gegeben hast, das war es überhaupt nicht wert, dass man es behalten hätte. Und dass Gott, was Gott dir gegeben hat, das ist tausendmal herrlicher und kostbarer als das, was du früher gehabt hast. Und es wird keiner irgendwie in 20 Jahren dann sagen, ach Mensch, hätte ich doch diese herrliche Heroinabhängigkeit behalten, die ich damals irgendwie so händeringend schwierig irgendwie Gott abgegeben hätte, und hätte ich die doch jetzt noch. Das wird keiner sagen. Sondern du wirst sagen, gut, irgendwie, dass ich es hinter mir habe. Gut, dass das nicht mehr da ist. Gut, dass ich jetzt frei bin davon. Kann ich mich echt jetzt in Rage reden? Irgendwie, liegt mir voll auf dem Herzen auf einmal. Und es ist einfach, dass wir als Christen Ja gesagt haben zu einem Prozess, und der dazu führt, dass unser Leben sich immer weiter ändert. Und dass wir immer weiter wie verändert werden in das hinein, was Jesus uns vorgemacht hat. Und das wird in irgendwelchen Bereichen anfangen und es wird in andere Bereiche reingehen. Und du wirst an dir Sachen feststellen, die dich nie gestört haben. Und jetzt auf einmal, irgendwie wenn der Heilige Geist seinen Finger drauf legt, denkst du, ouch, was habe ich denn da gemacht? Und du legst das ab und du gewöhnst dir was Neues an. Und ich glaube, das wird in vielen Bereichen sein und das wird euch in vielen Bereichen passieren. Und ich denke, dass wir auch einige Mal durchsprechen werden hier in den Gottesdiensten und auf einige schwierige Sachen auch mal einen kleinen Finger Gottes legen werden, was einfach dran ist. Ich glaube, so ein Bereich, irgendwie, wo Gott mit vielen drüber reden wird, ist Lästern und üble Nachrede. Und sich schlecht irgendwie über Geschwister äußern, wenn die gerade nicht dabei sind. Natürlich auf keinen Fall jemals, wenn die dabei sind. Irgendwie dann jemand direkt ins Gesicht was sagen. Das kriegt man ja oft nicht hin. Irgendwie aber hinterm Rücken reden. Und ich glaube, dass das eine Sache ist, die Gott scheiße findet. Und ich glaube irgendwie, dass Gott uns dazu führen wird oder uns an so einen Punkt bringen wird, wo wir es nicht mehr machen können, wo wir es nicht mehr machen wollen. Wo wir vielleicht in so einer Situation sind, wo wir immer gelästert hätten und auf einmal merken, oh Mann, das kann ich nicht machen. Das ist ein Kind Gottes, über das ich gerade schlecht rede. Keine Chance, geht nicht. Und wo wir dann vielleicht irgendwann anfangen, Liebe anzuziehen und dann auch wissen, hey, ich würde nicht mehr über jemanden lästern wollen, weil ich ihn einfach liebe. Nicht mehr irgendwie, weil ich ein Gesetz erfülle, sondern weil ich diesen Menschen so lieb habe, als jemand, den Christus auch liebt, dass es mir unmöglich ist, schlecht über ihn zu reden. Und es wird viele Bereiche geben, wo das so sein wird. Ich glaube, dass Heilige Geist mir jetzt schon zu dem einen oder anderen von euch geredet hat. Und ich glaube, dass ein guter Zeitpunkt heute ist, mit einer Sache schon mal Schluss zu machen. Wenn es dir noch nicht klar war, dass Leben mit Jesus ein Ja bedeutet zu Jüngerschaft und zu Veränderung, dann ist das vielleicht ein guter Moment, heute mal einen Schritt auf Gott zuzugehen und zu sagen, okay, Gott, ich will gar nicht so weiterleben, wie ich immer gelebt habe, sondern ich möchte gerne irgendwie meine alten Programme gegen deine neuen Programme austauschen. Ich möchte gerne mich verändern lassen und ich möchte gerne weiter an mir arbeiten lassen und ich möchte nicht mehr immer so sein, wie ich jetzt bin. Fällt mir gerade so dieses Lied ein von Peter Fox, ne? Das läuft gerade immer im Radio. Ich bin das Update, Peter Fox 1.1. Und ich glaube, dass Gott das irgendwie bei uns machen möchte, dass du irgendwann das Update bist, Juppie 1.1 und Jörg 1.1 und Thomas 1.1. Und dass du einfach merkst, wie das, je länger du mit Jesus läufst, irgendwie umso höher wird deine Versionsnummer, weil du immer mehr verändert wirst und immer mehr heilig bist und in das Bild Jesu reinkommst. Das waren die einen Leute und ich glaube, dass es noch andere gibt, irgendwie bei denen Gott vielleicht jetzt gerade sogar schon Finger irgendwie auf konkrete Sachen gelegt hat und gesagt hat, hey, das und das in deinem Leben ist nicht in Ordnung und bitte gib mir das doch und zieh doch irgendwie etwas Neues dafür an und gib mir doch irgendwie diese Sachen, wie die dich eigentlich auch nur belastet haben, die nur Krücken sind, die nichts Gutes für dich sind und lass mir dir etwas Wahres dafür geben. Und wenn du zu einer dieser Gruppen gehörst, dann möchte ich dir super viel Mut machen, heute mal mit dir beten zu lassen. Haben wir irgendwelche Ministranten hier? Der Thomas betet sehr gerne mit euch. Hast du das Schild auch um? Okay, Thomas hat ein Beterschild. Ich finde das immer total schade, wenn man im Gottesdienst angesprochen wird und dann geht man irgendwie nach Hause, hat nicht darauf reagiert und vergisst es wieder. Und deswegen, wenn du irgendwas von Gott gehört hast und wenn das irgendwo an der Stelle gepiekst hat vielleicht, dann komm doch am besten gleich mit nach vorne und lass mal für dich beten. Red mal mit dem Thomas irgendwie und entscheide dich dafür, in so einen Jüngerschaftsweg reinzugehen und dich auch an Punkten zu verändern zu lassen, wo Gott das anspricht. Aber geh nicht einfach raus, ohne das gemacht zu haben. Ich meine, wenn du nur im Gottesdienst warst, um nett Gemeinschaft zu haben und ein Bierchen zu trinken nach der Predigt oder irgendwie im Lobpreis zu sein oder eine unterhaltsame Predigt zu hören, ey, dann ist das zu wenig. Wir sollten eigentlich in Gottesdienste gehen, um uns inspirieren zu lassen von Gott und uns weiterbringen zu lassen und von Jesus zu hören und dann entsprechend auch darauf zu reagieren und Schritte irgendwie zu unternehmen, dass wir weiterkommen. Also mach das bitte. Amen.